Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser außerordentlichen internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Samstag, dem 11. Mai 2024. Ich streue diese Sondersendung ein, weil ich auch für die Schweiz ein Spezialprogramm aufgezeichnet habe, aufgrund der vielen interessanten Nachrichten. Gleichzeitig folgt ja heute noch die Vorschau auf die Deutschland-Ausgabe, das E-Paper. Das sollten Sie auf diesem Kanal schon verfügbar haben. Trotzdem glaube ich, wenn man schon dabei ist, schadet es nicht, noch aus aktueller Sicht etwas in die Schlagzeilen, in die Nachrichten zu blicken. Das Wichtigste vorab: Deutschland, vor allem die politische Klasse Deutschlands, die mediale Klasse Deutschlands neigt zur Humorlosigkeit. Das ist meine Wahrnehmung von außen. Jetzt kann man natürlich einwenden, die Zustände sind eng, wir haben Krieg, es ist eine ernste Lage und man soll da nicht mit flapsiger Ironie oder mit einer falschen Lustigkeit da einen Misston treffen. Trotzdem glaube ich, dass wir Schweizer und insbesondere wir von der Weltwoche möglicherweise da einen etwas entspannteren Blick auf die Umstände werfen. Natürlich hat sich da die deutsche politische Klasse gewissermaßen in ein Loch hineingegraben. Es gibt enorm viele Spannungen, es gibt Auseinandersetzungen, es gibt einen Verfassungsschutz, der auf alle losgeht, die es wagen, die Regierenden zu kritisieren. Aber wenn man das Ganze mal von einer anderen Seite beobachtet, dann sind das ja alles Missstände, die immer mehr Deutschen die Augen öffnen, die immer mehr Deutsche zum Nachdenken bringen, sodass man darüber diskutiert, ja, woran krankt es denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das Grundproblem in Deutschland? Und ich kann Ihnen sagen, was aus meiner Sicht ein Grundproblem ist. Und dieses Grundproblem hat eben angesprochen vor bald 60 Jahren der deutsche Philosoph Karl Jaspers in diesem großartigen Buch «Wohin treibt die Bundesrepublik?». Er hat nämlich hellsichtig erkannt, dass das Grundgesetz, das da am 23. Mai seinen 75. Geburtstag feiert, dass dieses Grundgesetz einen wesentlichen Konstruktionsfehler aufweist. Oder sagen wir eine Einseitigkeit in der Konstruktion, denn dieses Grundgesetz ist darauf abgezirkelt, die deutsche Bevölkerung auszubremsen. Es ist ein Grundgesetz, das, wie es Karl Jaspers ausgedrückt hat, auf der Verachtung des Volks aufbaut. Und das sei sehr, sehr gefährlich und das sei falsch, weil es eben Vorschub leiste einer autoritären Verhärtung der Regierung. Und ich glaube, dass das, was Karl Jaspers damals sehr früh und zum Unverständnis seiner deutschen Landsleute beschrieben hat, dass viele ihm heute beipflichten würden und sagen, stimmt, dieses Grundgesetz ist demokratisch noch nicht vollständig ausgereift. Es gibt den Parteien zu viel Macht und es gibt auch den Politikern zu viel Macht. Aber die Politik ist zu wichtig, als dass man sie nur den berufsmäßigen Politikern überlassen darf. Und längst gibt es viele namhafte Zeitzeugen und Kommentatoren, die diesen Missstand beklagen, die sagen, ja, was haben wir eigentlich für eine Demokratie in Deutschland? Alle vier Jahre darf das Volk ein Kreuzchen machen und dann machen sie wieder, was sie wollen in Berlin. Das sind Stimmen, die man früher nicht gehört hat oder weniger gehört hat und heute ist das weiter verbreitet. Und das ist eine sehr, sehr gute Tendenz, das ist eine gute Nachricht und für einen Staat gilt im Grunde, obwohl das Ganze etwas anderes ist, das Gleiche wie für eine Firma. Eine Firma ist erfolgreich, wenn sie die Interessen des Kunden ins Zentrum stellt. Also wenn das Management sich den ganzen Tag über fragt, was können wir machen, um unsere Kunden zufriedenzustellen, um die Wünsche und Erwartungen und auch die Bedürfnisse der Kunden, wenn wir die erfüllen, wenn wir die in den Mittelpunkt stellen, dann sind wir erfolgreich. Und genau so müsste es in einem Staat sein. Die Regierungen, die es schaffen, die Interessen der Bürger nach vorne zu bringen, die Lebenswirklichkeit der Bürger und nicht eben die Eigeninteressen der Politiker da aufs Podest stellen, Das sind die erfolgreichen Regierungen. Aber das Problem, und das ist nicht nur ein Problem, das sie in Deutschland haben, das haben viele repräsentative Demokratien, ist eben, dass sie zur Klassenbildung neigen der Politiker. Sie haben da eben eine Klasspolitik, eine politische Klasse, geradezu eine neue Adelsklique, einen politischen Feudalismus. Und diese abgehobeneren Systeme, in der sie nur alle paar Jahre einmal wählen dürfen. Da ist eben die Gefahr ganz akut, dass die Politiker dann anfangen, die Interessen der Bürger beziehungsweise ihre eigenen Interessen mit den Interessen der Bürger zu verwechseln. Und da machen sie eben das Falsche, dann schauen sie für sich und dann schauen sie eben nicht mehr für die Leute. Und dieses Unbehagen an der demokratisch unausgereiften Grundgesetzdemokratie der Bundesrepublik, dieses Unbehagen, glaube ich, ist heute breiter spürbar, ist in der allgemeinen Wahrnehmung stärker präsent, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und das, meine Damen und Herren, ist eine gute Nachricht. So schmerzensvoll natürlich die Begleiterscheinungen sein mögen. Und natürlich ist es ungemütlich für die, denen das vielleicht etwas stärker auffällt als den anderen, weil die laufen dann unter Umständen in den Hammer, die werden fertig gemacht, die werden ausgegrenzt, die werden durch die Cancel Culture aufs Abstellgleis geschoben. Aber auch hier, zum Glück, ist auch nicht ein Weltuntergang. Denn wir haben so viele Medien, alternative Medien, neue Internetkanäle, es gibt Zeitungen wie die Weltwoche, die hier es sich immer mehr zu eigen gemacht haben, eine andere Sicht zu veröffentlichen, einer anderen Sicht auch zum Durchbruch zu verhelfen. Und ich glaube, das ist das, was uns bei aller Zerknirschtheit und bei aller Erschütterung über diese aktuellen Fehlentwicklungen wieder zuversichtlich stimmen kann. Das ist zumindest etwas, was mich sehr zuversichtlich stimmt, weil ich überzeugt bin, das ist jetzt nicht Autohypnose, Selbsthypnose, sondern weil ich eben überzeugt bin, dass Menschen tatsächlich so gebaut sind, dass sie eben lernfähig sind, dass sie eine Situation, eine Umgebung lesen können. Anders hätten wir es ja gar nicht geschafft, durch die Jahrhunderte hinweg uns immer wieder veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Also nicht verzweifeln, nicht verzagen, Weltwoche fragen, beziehungsweise ab und zu mal in die Weltwoche hineinschauen. Es gibt auch in der Finsternis immer wieder einen Lichtblick. Und gerade diese 75-Jahr-Feiern des Grundgesetzes könnten ja Anlass bieten, und ich bin sicher, sie bieten das auch, dass man eben sich vertiefte Gedanken macht über den demokratischen Gehalt der Bundesrepublik, aber darüber hinaus natürlich auch noch fragt, wie demokratisch ist eigentlich die Europäische Union? Das ist ja ein Gebilde von geradezu erschreckender undemokratischer Machart. Ein Top-Down-Gebilde, wo sozusagen eine Regierung permanent damit beschäftigt ist, sich ein Volk zu finden, sich ein Volk zu basteln. Dabei müsste es ja umgekehrt sein in der Demokratie. Ein Volk gibt sich eine Regierung, hoffentlich eine demokratische, von unten nach oben, aber die Europäische Union ist ja sozusagen der Inbegriff von etwas, das von oben nach unten gebaut wird. Und das ist die große Schlagseite in Deutschland, meine Damen und Herren, dass eben zu viel top-down, zu viel von oben nach unten regiert wird, an der Lebenswirklichkeit der Leute vorbei. Und wenn Sie so ein Unternehmen führen würden, also wenn die Unternehmer, wenn die Manager immer nur das machen würden, was sie selber für richtig erachten, unter Ausblendung des Kunden, dann wären sie sofort bankrott. Und leider ist es so, dass viele Wirtschaftsführungskräfte zum Teil ein mangelhaftes Verständnis demokratischer Prozesse haben. Sie sagen dann manchmal, ja, wir müssen den Staat regieren wie eine Firma. Das wäre nicht gut. Dann hätten sie nämlich eine Diktatur, weil ein Chef kann in seiner Firma ziemlich autoritär befehlen, wenn es sein muss, vor allem wenn sie der Eigentümer sind, innerhalb der Gesetze. Nein, aber was die Unternehmer in die Wirtschaft hinein, in die Politik hineintragen könnten, das ist eben die Einsicht, die Auffassung, dass der Kunde, der Bürger im Zentrum steht. Der Kunde ist König und in der Demokratie ist der Bürger der Chef. Und das merken jetzt die Deutschen, das merken auch die Publizisten. Und aus der Schweiz, Sie verzeihen mir das, sind wir vielleicht hier etwas erfahrener unterwegs. Wir sind schon länger in diesen demokratisch-anarchischen Gefilden zu Hause. Und deshalb erlauben wir uns auch da nach Deutschland zu blicken. Denn Deutschland ist für die Schweiz ein ganz wichtiges Land, ein Land, dass eben auch wirtschaftlich, wohlstandsmäßig für uns, für unsere Schweiz, einen entscheidenden Referenzpunkt bildet. So noch die wichtigsten Nachrichten des Tages. Biden droht Israel mit Stopp von Waffenlieferungen. Der Druck aus den Vereinigten Staaten nimmt zu. Interessanterweise kontert US-Ex-Präsident Trump und sagt, Biden lässt Israel im Stich. Und amerikanische Kommentatoren vermuten jetzt, dass der Amtsinhaber eben Rücksicht nehmen muss auf diese zum Teil sehr rabiaten Studentengruppen, die da gegen Israel wettern und die Campus, die Universitätsgelände besetzt halten mit Parolen, die zum Teil sehr, sehr extrem sind. Also da auch eine Zerreißprobe, eine Frage, die man ja sehr, sehr kontrovers heute beantwortet. Dann ist die Wehrpflicht, die Wiedereinführung der Wehrpflicht, ein großes Thema in den Zeitungen, wie ich sehe. Und mich erstaunt, wie kritisch man der Einführung der Wehrpflicht in Deutschland gegenübersteht. Und gerade heute müssten doch gerade die Zeitungen, zum Beispiel eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, die nicht müde werden, hier sozusagen den Teufel Putin an die Wand zu malen und ihre Leserschaft in einen neuen kalten Krieg hineinzusteigen, die müssten ja erst recht diese Wehrpflicht fordern. Denn diese Wehrpflicht des Bürgersoldaten, der Milizarmee, wäre ja sozusagen der Lackmustest auch dieser Politik. Denn solange da die Schreibtischgeneräle zur totalen Mobilmachung rufen und selber nie eine Waffe in die Hand nehmen müssen und es auch sonst niemand tut, sind das natürlich gratis mutige Parolen, die da ausgegeben werden. Hätten Sie die Wehrpflicht, würden Sie sehr schnell merken, ob eigentlich die deutsche Bevölkerung das auch so sieht, ob sie auch findet, in der Ukraine werde unsere Freiheit verteidigt, so wie damals die deutsche Freiheit angeblich am Hindukusch verteidigt worden sein. Passen Sie auf mit Politikern, die mit solchen Parolen kommen, die wollen Sie in alle möglichen Kriege hinein verstricken. Und bezeichnend erhellend, dass jetzt also da diese Kriegsenthusiasten in den Redaktionsstuben plötzlich etwas kleinlaut werden, wenn es darum geht, die Wiedereinführung der Wehrpflicht zu fordern. Da merken sie eben auch, dass dieses Kriegsgetöse nur sehr bedingt ernst zu nehmen ist und ernst gemeint ist. Die EU-Skepsis siegt in Nordmazedonien. In Nordmazedonien hat eine Brüssel-kritische Regierung Einzug gehalten. Das ist auch interessant, widerspricht etwas da dem Hurra-Gejubel, den Selbstbeweihräucherungsarien aus Brüssel, wo man ja glaubt, dass sie selber an ihre Propaganda glauben, dass sie die für die Wahrheit halten, weil diese EU so großartig sei, dass ja jeder, der die Chance hätte, unbedingt da beitreten möchte. Offenbar ist das nicht der Fall. Die FDP fordert eine Bürgergeldkorrektur. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so ganz daran, dass die FDP, so angestrengt sie damit jetzt auch beschäftigt zu sein scheint, dass es ihr gelingt, wieder ein liberales Image zurückzubekommen. Das wirkt alles jetzt etwas panisch, denn man hat ja lange an diesem Bürgergeld, glaube ich, mitgearbeitet. Jetzt soll das wieder korrigiert werden. Also da scherbelt etwas. Dann hat die Frankfurter Allgemeine ein interessantes Interview veröffentlicht mit einem Johannes Volkmann, 27 Jahre alt, Helmut Kohls Enkel und seit wenigen Tagen Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Johannes Volkmann, der sehr interessant in Oxford China-Studien absolviert, abgeschlossen hat. Er wüsste also sehr viel Bescheid über China. Leider ist diese Chance nicht wahrgenommen worden im Interview. Die Kollegen der FAZ befragen ihn vor allem zu seinem Großvater, zum Zustand der CDU und auch eher etwas kritisch zur eigenen Person, warum er da überhaupt in die Politik eingestiegen sei. Ich finde viel interessanter, dass dieser Jungpolitiker, ich muss mal versuchen, mit ihm ein Interview zu bekommen, dass dieser Jungpolitiker da sich so intensiv mit China auseinandersetzt. Was sind da die Beweggründe, was sind da die entscheidenden Motive und Erkenntnisse? Dann habe ich in meiner Vorschau auf die Deutschlandausgabe von dem Ungarn-Bashing gesprochen, jetzt im Zusammenhang, wenn wir schon bei China sind, mit dem Besuch des chinesischen Staatsoberhaupts Xi Jinping. Da lese ich zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung: Ungarn ist Chinas Einfallstor für die Europäische Union. Was für ein gefährliches Einfallstor. Viktor Orban heißt nicht nur chinesische Investitionen willkommen, sondern lässt sogar Polizisten aus China im Land patrouillieren. Dieser schlimme Orban, da haben wir es wieder. Was mich an diesen Schlagzeilen bewegt oder beschäftigt, ist die Anti-Freihandelsagenda, die sich jetzt zum Beispiel auch in Zeitungen wie einer Neuen Zürcher Zeitung zusehends ausbreitet. Also man ist da im Begriff, eigentlich die Globalisierung, die weltweite Arbeitsteilung und Zusammenarbeit nicht besser auszubalancieren. Das muss man immer versuchen. Man sollte sich nie in allzu große Abhängigkeiten begeben. Nein, das geht weiter. Es steht jetzt die Forderung im Raum, die Zusammenarbeitsbeziehungen abzubrechen mit Ländern wie China oder mit Russland. Da ist man ja bereits voll dabei, dies zu tun, wobei die Russen davon nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie bekommen übrigens in Russland nach wie vor alle westlichen Produkte, denn man findet immer einen Weg, weil die Vernetzung ist so groß heutzutage. Und ich bin natürlich ein großer Verfechter dieses internationalen Freihandels, weil der vor allem auch die dritte Welt, die armen Länder, nach oben gebracht hat, denen eine riesige Chance gibt. Und wenn der Westen sich jetzt zurückzieht da auf die eigene Scholle, wenn man nur noch mit angeblichen und tatsächlichen Freunden Handel betreibt, ja, dann treibt man eben auch weite Teile der Welt in die Arme der Chinesen und der Russen, was man ja als Westler auch nicht wollen sollte. Also man verstrickt sich doch hier in eine Zielkonfliktsituation. Das geht nicht auf, wenn man etwas länger darüber nachdenkt. Ich plädiere für den Freihandel. Ich plädiere dafür, hinter die Feindbilder zu blicken. Ich plädiere dafür, sich behutsam, vorsichtig und mit großer Bescheidenheit dem Weltgeschehen zu nähern, weil Missverständnisse lauern an jeder Hausecke. Und im Moment scheinen wir auf der westlichen Seite in die Missverständnisse verliebt, beziehungsweise wir steigen uns in bestimmte fixe Vorstellungen hinein, unbesehen der Konsequenzen, und das machen wir im Grunde schon seit einigen Jahren, das hat die Frau Merkel vorexerziert, als sie einfach aus der Gefühlslage heraus, aus der Mode, aus der Umfrage heraus gesagt hat, wir müssen jetzt die Kernkraftwerke abstellen oder wir müssen gegen Russland jetzt sein, Nord Stream darf nicht aufgeklärt werden, jetzt auch noch der China-Handel ist abzufracken, das ist so etwas der Druck der Medien auf die Politik, zum Glück schlägt er noch nicht voll durch, das sind Entwicklungen, die ein böses Erwachen produzieren können, wo man dann plötzlich feststellt, was das eigentlich heißt, konkret im eigenen Portemonnaie. Also ich glaube, wir müssen heute wieder an die Bedeutung des Freihandels erinnern, an die Bedeutung von Adam Smith, all diese liberalen Pioniere. Wo ist eigentlich der Liberalismus geblieben? In all dieser staatlichen Überregulierung, in diesem politischen Overkill, den wir vor allem auch in Deutschland beobachten können, aber auch hier, bitte nicht falsch verstehen, das sind Entwicklungen, die uns auch wieder sensibel machen für da, wo wir uns in die falsche Richtung bewegen. Also jede Fehlentwicklung ist eben auch immer gleichzeitig die Chance, es wieder besser zu machen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute, nun unwiderruflich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen hier auf diesem Kanal. Abonnieren Sie die Weltwoche, wir haben so tolle Angebote und noch viel, viel mehr Stoff, vor allem auch in unserem Hauptheft. Lange recherchierte Artikel, Reportagen, Hintergrundinformationen. Wir sind die Souffleure des intelligenten Tischgesprächs. Wir statten Sie mit den Argumenten aus, mit denen Sie garantiert überlegen und überleben und überzeugen können in selbst auch sehr feindselig oder kritisch gestimmten deutschen, österreichischen, schweizerischen Tischrunden. Machen Sie es gut, bis bald. Würde mich freuen, Sie bald als Abonnent bei der Weltwoche begrüßen zu können.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.